Es ist egal, ob es die besten Alufelgen sind, die du kennst, ob es der tollste Tempomat ist mit 27 Sonderfunktionen, Allradantrieb mit dem Besten, was geht, Einparkhilfe mit einem Schnickschnack, Totwinkelassistent, Sprachsteuerung, vielleicht sogar Autopilot. Es nutzt alles nichts, wenn der Motor nicht funktioniert und du das Auto nur schieben musst. Da hat keiner von uns Lust drauf, glaube ich. Und wenn der Motor Schrott ist, dann nützt die beste Ausstattung nichts, die man sich so erträumen kann, die einem helfen kann bei allem Möglichen, was es im Straßenverkehr zu tun oder zu lassen gibt. Und diese Gedanken haben uns eigentlich die letzten Wochen immer wieder verfolgt, wenn wir gefragt haben, ist Liebe dein Motor? Ist Liebe dein Motor? Wenn die Liebe nicht vorhanden ist, wenn Liebe nicht dieser Motor ist, dann nützt alles andere nichts. 5 - 1 = 0. Alle Hingabe, alle Aufopferung, alle Gaben, aller Dienst, aller Eifer ist nichts wert, wenn die Liebe nicht vorhanden ist. Und wir haben uns angeschaut, das Erste, wie Christus dich und mich liebt, was die Grundlage ist, das ganze Fundament ist darauf gegründet. Wir haben unsere Antwort uns angeschaut, liebe Christus, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und ihn lieb haben in der engen Beziehung, in der stillen Zeit, in der Andacht, im Bibellesen, wie auch immer du das nennst, aber auch im Gehorsam ihm gegenüber, der sich dann auswirkt, auch auf die Lebensbereiche. Zunächst liebe deine Geschwister und liebe deinen Nächsten, so haben wir uns das letzte Mal noch angeschaut und heute soll es darum gehen, liebe deine Feinde. Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen, dass wir uns Gott anbefehlen für diese vor uns liegende Zeit. Unser guter Gott, unser liebender Vater, ich danke dir dafür, dass du selbst das größte Vorbild dafür bist, die Feinde zu lieben. Und wir haben es gesehen in der Aufopferung unseres Herrn Jesus Christus, wie er bis ans Äußerste gegangen ist für uns, die wir Feinde waren. Und so bete ich darum, dass du uns diese Erkenntnis heute neu groß machst, dass du uns begreiflich machst, wie stark das Wesen deiner Liebe ist und dass wir bereit sind, radikale Schritte zu gehen, dir gehorsam zu sein und unsere Denkweisen, unsere Überzeugungen zu hinterfragen und wo nötig zu verändern. Schenke du Gnade zum Reden und Hören, dass du die Ehre bekommst. Amen. Liebe muss der Antrieb unserer ganzen Existenz sein und so haben wir das anhand dieser Pyramide eigentlich uns immer wieder angeschaut. Das Fundament unten, dass Christus dich und mich liebt, dann die Voraussetzung unserer Liebe zu Christus in der engen Beziehung zu ihm, bleibt in mir, ich bleibe in euch und der Gehorsam ihm gegenüber, der alle, ich sag mal, Lebensbereiche in der Horizontalen, in den Beziehungen untereinander dann als Voraussetzung hat. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir einander lieb haben, einander stellen, das Stichwort. Wir haben das Übungsfeld gesehen, also das größte Feld gewissermaßen, wo wir von morgens bis abends eigentlich den Nächsten um uns herum haben. Und heute soll es um, ich habe es genannt, den Höhepunkt gehen gewissermaßen, weil es eine Liebe ist, die bis zum Äußersten reicht, so wie Gott sie uns vorgemacht hat. Liebe deine Feinde. Und ich denke, wir wissen das, dass Jesus dazu aufruft und ich weiß nicht, wie oft ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt, wie das überhaupt möglich sein kann. Jemanden zu lieben, der dich hasst, der dir einfach nur Böses will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Blick auf den einen richten, der uns das gezeigt hat. Und deswegen wollen wir da heute hinkommen, mit Blick auf ihn eine neue Gesinnung, eine neue Einstellung vielleicht zu entwickeln oder wieder neu zu erwecken. Ja, wir können uns sicherlich kurz mal zusammenreißen und sagen, ja gut, jetzt keife ich mal nicht zurück und ja, nächstes Mal halte ich ihm auch die Tür auf. Aber eine lange, eine dauernde, eine veränderte Sicht und Lebensweise, die soll von tief unten kommen, dass unsere Taten und Worte davon geprägt werden. Und daher möchte ich zuerst mit uns auf Christus schauen und dieses Thema Liebe deine Feinde darauf münzen, indem du auf Christus, dein Vorbild, blickst. Und ich denke, grundsätzlich wissen wir das ja. Dass Christus seine Herrlichkeit verlassen hat, der alles aufgegeben hat, um in das Seine zu kommen, mit dem Wissen, dass die Seinen ihn nicht aufnehmen. Dass wir wissen, wie er gehorsam war bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Höchste Ablehnung durch die Menschen. Aber die Frage ist, sehen wir uns denn auch als Feinde an oder sahen wir uns als Feinde an? Ja, wenn wir an Feind denken, dann denken wir an Kriege, dann denken wir an Waffen, dann denken wir an Beschimpfung, an Schläge, an Hass. Aber vielleicht bist du auch jemand wie ich, der irgendwo schon von klein auf irgendwie mit Jesus so zu tun hatte und war alles gut und wir waren nie so richtig Feinde. Aber ist das der Maßstab, wie ich empfinde? Wir müssen die Bibel fragen. Und die Bibel gibt eindeutig eine Antwort darauf, wer Feind Gottes ist bzw. war. Da geht es nicht um meine Meinung, meine Gefühle, sondern es geht um die Wahrheit, die Gott sagt, wie er Feinde sieht. Und dazu möchte ich euch bitten, dass wir Römer 5 aufschlagen und wir lesen diese 5 Verse aus Römer 5, 6 bis 10 und wollen hier ein bisschen durchgehen, um zu verstehen, wie groß Gottes Liebe ist und wie unser Herr Jesus Christus darin das große Vorbild geworden ist, die Feinde zu lieben. Römer 5, die Verse 6 bis 10. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum jemand wird für einen Gerechten sterben. Denn wenn für den Gütigen, mag vielleicht jemand auch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden oder in der Kraft seines Lebens gerettet werden. Wir lesen hier in Vers 6, dass wir kraftlos waren. Christus kam für Kraftlose im Sinne einer geistlichen Ohnmacht. Ja, Paulus beschreibt das in Römer 3, dass keiner gut ist, keiner gerecht ist, keiner kann Gott irgendetwas bieten. Wir haben keine Kraft in uns selbst, um zu sagen, Gott, jetzt musst du mich aber annehmen. Es musste irgendwie anders klappen. Christus ist für Gottlose gestorben. Wenn wir nicht in einer persönlichen Beziehung zu Christus sind, sind wir ohne Christus, ohne Gott, wir sind gottlos. Und da kommt es eben, und das ist die Sichtweise Gottes auf diese persönliche Beziehung an. Wenn wir keine persönliche Beziehung haben, sind wir Kraftlose, sind wir Gottlose. Wir haben gesehen, dass wir Sünder sind und Feinde sind in Vers 10. Und ich finde es sehr schön, wie Paulus hier dann noch so diese Gedankengänge aufbaut. Vers 7, ja, kaum jemand wird für einen Gerechten sterben, für einen Gütigen, ja gut, vielleicht möchte da jemand zu sterben wagen. Kaum, vielleicht. Ganz vorsichtige Worte, die Paulus hier benutzt. Und wir verstehen das. Ja gut, wenn jemand Gutes getan hat, sich viel für jemanden eingesetzt hat, für den würden wir vielleicht noch überlegen, dass wir unser Leben für ihn aufopfern. Er hat es ja irgendwo verdient. Aber für jemanden, der gottlos ist, der kraftlos ist, der böse ist, der Sünder ist, für Feinde? Je mehr das Geschenk dem Geber kostet und je weniger der Empfänger es verdient, umso größere Liebe können wir dort entdecken. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, Vers 8, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir haben kein bisschen ihm geben können. Wir waren ohne ihn und er hat gesagt, okay, für dich sterbe ich. Nie zu begreifende Liebe. Wir sind durch sein Blut gerechtfertigt und wenn wir Vers 10 nochmal hineinschauen, dann ist da der Höhepunkt gewissermaßen beschrieben. Christus starb für die Feinde, als wir noch Feinde waren. wurden wir mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Haben wir diese Liebe wirklich erfahren? Haben wir diese Liebe für uns persönlich in Anspruch genommen, zu sagen, Jesus, du bist für mich gestorben, ich klammere mich an dich, vergib mir meine Sünde, meine Schuld. Danke, dass du das für mich getan hast. Haben wir das, wenn wir gläubig sind, wie weit haben wir das begriffen? Wie weit denken wir darüber noch nach? Wie weit ist das Kreuz im Zentrum unseres Blickes? Diese Liebe, die dort geschah, so groß, dass wir sie nie begreifen können. Ich glaube, wir singen es gleich noch. Für mich gingst du nach Golgatha. Christus liebt selbst diejenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die ihn verspotteten, die ihn verhöhnten, die ihn angespuckt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das eine Liebe? In diesem Moment so eine Sichtweise zu haben? Und diesem Vorbild soll mir folgen. Und da möchte ich mit euch in den Petrusbrief, dann lesen wir nochmal 3 Verse, 1. Petrus 2, wie Jesus uns quasi Fußspuren hinterlassen hat, dass wir da reintreten können. Dass wir das genauso tun können und natürlich auch sollen. 1. Petrus 2, ab Vers 21. Christus liebt die Sünder und die Feinde. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht, nicht wieder schmähte. Der leidend war und nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Im Kontext geht es um die Sklaven, die bei ihren Herren ausharren sollen, indem sie Gutes tun und leiden, so steht es ein Vers vorher. Das ist ihre Berufung, in den Stand wurden sie von Gott berufen. Und von diesem Thema auf, von diesem Leidensaspekt aus, kommt Petrus dahin und sagt, hey, überlegt mal, wer euer Vorbild ist. Christus. Christus, der uns Fußspuren hinterlassen hat und wenn man richtig im Schnee läuft, der richtig tief ist und man etwas kleiner ist, Kinder, dann ist es schön, wenn da Fußspuren sind, wo man reintapsen kann. Dass wir diesen nachfolgen können, dass wir den Weg finden, dass wir verstehen, wie man da laufen kann. Christus hat keine Sünde getan, lesen wir. Er hat nie was Betrügerisches gesagt. Er wurde, Vers 23, geschmäht, aber er schimpfte nicht zurück. Christus hat gelitten unter den Feinden, aber er drohte ihnen nicht. Und das wäre ja für ihn einfach gewesen, oder? Wenn ihr wüsstet, wer mein Vater ist und das wirklich mal verstehen würdet, dann würdet ihr nicht so mit mir umgehen. Auch seine eigene Macht. Aber übergab sich dem, so lesen wir, der gerecht richtet, Gott, dem Vater. Wir werden bei Punkt 3 nochmal darauf zurückkommen, wenn wir den Römerbrief uns in einigen Versen anschauen und sehen, dass wir nicht Rache üben sollen, sondern dem, der gerecht richtet. Der sagt, mein ist die Rache. Christus ist in so einer Liebe zu den Feinden unser Vorbild, oder? Wie geht das? Wie kommen wir in diese Fußspuren rein? Naja, Fußspuren, wir müssen nachfolgen, wir müssen ihn mehr erkennen, wir müssen mehr von seinem Wesen verstehen, wie das in diesen Momenten möglich war. Wir müssen mehr von seinem Wesen, seiner Liebe, seiner Geduld, seiner Weisheit haben. Und wie kommen wir dahin? Naja, wir müssen die Bibel lesen, sonst verstehen wir nicht, wie Jesus war, sonst erkennen wir nicht, wie er in den einzelnen Situationen gehandelt hat. Sonst verstehen wir nicht, wie Paulus oder Petrus oder Jakobus in den Briefen schreibt, so wie Jesus es getan hat, so sollt auch ihr. Dass wir ihn mehr kennenlernen wollen, dass wir bereit sind aufzunehmen, dass wir uns gemeinsam treffen, darüber austauschen und die Wahrheit verstehen, Stück für Stück, dass wir die Person Jesus Christus liebgewinnen und so mehr überzeugt werden. Boah. das ist einer, der konnte das. Und der hat Fußspuren hinterlassen. Und die möchte ich ergründen, die möchte ich mehr verstehen, um da reinzutapsen. Und nicht so weitermachen wie bisher. Und das ist zum einen eine Denkweise, die über die Zeit natürlich verändert werden muss. Dass wir neues Denken bekommen. Aber zum anderen ist es auch ein klarer Gehorsamsschritt, wo wir sagen, okay, Jesus ruft uns dazu auf. Wir werden gleich das noch sehr deutlich sehen. Hier sehen wir es ja auch schon, dass wir diesen Fußspuren nachfolgen, dass wir danach hineintapsen. Dass wir sagen, okay, ich möchte dem, was dort steht, gehorsam folgen. Wenn mich nächstes Mal jemand ans Bein pinkelt, wenn mir nächstes Mal jemand querkommt, wenn nächstes Mal jemand mich als Christenspinner bezeichnet, was soll ich dann tun? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und die Frage ist eindeutig. Die haben wir versucht, jetzt ein bisschen zu ergründen. Ja, wenn sie meinen Herrn gehasst haben, dann ist klar, dass sie auch mich und dich hassen. Wenn die Welt euch hasst, sagt Jesus, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15. Jesus hat gelitten. Darum können, dürfen auch wir leiden. Paulus spricht davon, dass nicht nur der Glaube geschenkt ist, Philipper 1, 29, sondern auch das Leiden für Christus. Es gibt Geschenke, die nehmen wir gerne an, oder? Wenn wir so an Weihnachten zurückdenken, da sind tolle Sachen bei und da sagen wir Danke. Finde ich toll, freue ich mich drüber. Und das ist der Glaube. Da sagen wir Danke, Jesus, dass ich an dich glauben darf. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und dann gibt es Geschenke, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also in dem Moment, wo man sie bekommt, denkt man vielleicht schon, wem kann ich das weitergeben? Also Geschenke, die man nicht so gerne hat, warum auch immer. Aber wenn Paulus sagt in Philipper 1, 29, ist nicht nur geschenkt, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, dann ist es Gottes Absicht, auch für dein und mein Leben, für Christus. Und so macht Petrus in zwei Kapitel weiter, 1. Petrus 4, Vers 19, deutlich, dass wenn wir als Christen leiden, dann brauchen wir uns nicht zu schämen, sondern wir können Gott dadurch verherrlichen, ihm die größte Ehre darbringen, indem wir diesen Fußstapfen von Jesus folgen. Liebe deinen Feind, indem du auf Christus, dein Vorbild, blickst. Christus ist über das eigene Rechtsempfinden, wenn ich es mal so ausdrücken darf, hinweggegangen. Er hat gesagt, hey, natürlich könnte ich das alles tun, aber sein Wesen war vollkommen rein. Er hatte nichts getan. Er hätte laut Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bis zu dieser Grenze hätte er zurückschlagen können. Aber unser Herr ging darüber hinaus und liebte seine Feinde. Und das ist der zweite Aspekt, liebe deine Feinde, indem du über persönliche Gerechtigkeit hinausgehst. Über das persönliche erfahrene Unrecht und sagst, das ist doch nicht gerecht. Und dieses Gerechtigkeitsempfinden, dass du darüber hinausgehst und sagst, okay, Jesus, ich möchte dir vertrauen und dir folgen und dir gehorsam sein. Schlag mal Sprüche 24 auf. Das war in der Vorbereitung wieder so ein Vers, wo ich dachte, ey, meine Güte. Wie abgrundtief hässlich und böse Schadenfreude ist. Wir freuen uns, wir lachen drüber, wir machen Späße drüber. Und Gott sieht das ganz anders. Sprüche 24, Vers 17. Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Und wenn er stürzt, dann jauchze dein Herz nicht. Deutlicher geht's nicht, oder? Ich meine, vielleicht kennst du solche Gedanken nicht in diesen Momenten. Ich kenne sie, leider. Ich male mir aus, wenn mir jemand, ich sag mal, quer gekommen ist, mich persönlich angreift, wie er Schaden nimmt. Und ich denke, ja, das geschieht ihm recht. Ich musste gestern Buße tun darüber, weil mir Momente eingefallen ist, wo ich, nachdem ich diesen Vers gelesen habe, dass ich mich einfach über Schaden gefreut habe, in Gedanken, aber dann auch in Realität, wo ich gedacht habe, voller Stolz, ach, der hat meinen Rat nicht angenommen, das geschieht ihm jetzt recht, wenn er dann fällt, wenn ihm etwas passiert. Krankes Denken. Ich freue mich darüber, dass jemand fällt. Schaut mal dann Vers 18. Damit nicht der Herr es sieht und es böse ist in seinen Augen und er seinen Zorn von jenem abwendet. Das ist böse in den Augen des Herrn, wenn wir so über andere denken, darüber lachen, uns freuen, wenn jemand Schaden nimmt. Und hier geht es ja um den Feind. Und Gott, der ja versprochen hat, ich werde eure Feinde unterdrücken, ich werde Rache nehmen, dass wir durch die Schadenfreude diese Rache von dem Menschen weg, die Rache Gottes von dem Menschen wegnehmen. So steht es hier am Ende, ja? Dass wir den Zorn von jenem abwenden, weil wir durch unsere Bestrafung, durch unser falsches Verhalten schon ihm Genüge getan haben. Das sind ja mal so Verse, die haben einfach so gegen mein Herz gehauen. Ich merkte, da brauche ich noch Veränderung. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen, in deinem Denken, vielleicht auch in deinem Äußeren dann das Lachen und das Freuen aussieht. Aber hier geht es um die Feinde. Hier geht es um die Feinde. Und ein anderer wichtiger Text, den wir uns ganz kurz noch anschauen wollen, den Jesus in Matthäus 5 in der Bergpredigt uns mitgibt. Ich denke, wir kennen ihn, wir haben ihn schon mal gehört, wir haben diesen Aufruf. Da klingelt es natürlich direkt in unseren Ohren, wie deutlich Jesus über die Feindesliebe spricht. Matthäus 5, ab Vers 38. Matthäus 5, ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen wird, auch dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel da. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, er lässt regnen über Gerechte und über Ungerechte. Hat bestimmt jeder von uns schon mal gehört, oder? Wir können natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen, aber damit ich meinen Feind lieben kann, brauche ich ein rechtes Verständnis von Gottes Gerechtigkeit und seinem Denken über Gerechtigkeit. Es geht nicht um meine Gerechtigkeit, weil wenn ich mich danach richten würde, dann wäre es in meinem Denken, dann hätte ich ja nur recht. Ja? Ich muss sämtliches Vergeltungs- und Rachedenken aus meinem Herzen löschen lassen. Ich sollte bereit sein, Unrecht nicht nur hinzunehmen, sondern darüber hinauszugehen und Liebe üben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein Rechtsschutz gewissermaßen. Gleiches mit Gleichem vergelten, aber eben nicht darüber hinaus. Nur bis zu diesem gleichen Punkt, nicht mehr. Die Strafe darf nicht härter sein als das Verbrechen. Vergeltung nicht schlimmer als das Vergehen. Aber Jesus sagt, hey, es geht um mehr. Es geht um mehr. Wir sollen nicht möglichst überlegen, wie wir bis zur Grenze kommen und dem anderen möglichst viel noch zurückgeben. Sondern es geht um das Bessere darüber hinaus. Vers 39 sagt er, leiste dem Bösen nicht Widerstand. Ja, widersetze ich ihm nicht. Gehe nicht darauf ein. Lass es auch an dich heran und geh nicht direkt dagegen und hau böse zurück. Hast du dich mal gefragt, warum Jesus hier über die rechte Backe spricht? Normalerweise, wenn wir Linkshänder sind und eine Backpfeife geben, dann geht das immer auf die linke Seite, oder? Ja. Vielleicht gab es früher mehr Linkshänder, ich weiß nicht, aber ich glaube, Jesus macht das bewusst. Warum? Mit der Außenhand zu schlagen, eine noch größere Verachtung dem anderen gegenüber. In der Kultur damals war es die größtmögliche Entehrung, dem anderen zu schlagen. mit der äußeren Seite. Und Jesus sagt, ja, das ist Unrecht, ertrage es, aber geh darüber hinaus. Übe Liebe in den dir widerfahrenen Unrecht. Halte auch die andere Seite hin. Die Liebe erträgt alles. Und so hat es auch Bodelschwing, der Leiter der Anstalten von Bethel, erlebt. Exakt genau so. Du hast sicherlich auch schon mal gehört, diese Geschichte. Ich finde sie so einprägsam, wie er in diesen Anstalten, wo er behinderte Menschen hatte, wo er Trunksüchtige hatte, wo er Gewalttätige hatte, um die er sich kümmerte. Und er ging eines Tages durch diese Anstalten und es kam ein Mann ohne irgendwas auf ihn zu und schlug ihn einfach. Und dieser Bodelschwing, das war ein sehr stimmiger, sehr großer Mann, für den wäre das kein Problem gewesen, den zurückzudrängen und zur Seite zu biegen. Wisst ihr, was die Reaktion vom Bodelschwing war? Wir haben diesen Mann noch nicht genug geliebt. Das war sein Reden in diesem Moment. Hat Bodelschwing Unrecht erlebt? Ja, klar. Hätte Bodelschwing menschlich gesehen das Recht auf Auge um Auge, Zahn um Zahn? Menschlich gesehen, natürlich. Hätte Bodelschwing einfach nur ertragen und nichts sagen können? Ja. Aber er geht darüber hinaus und sagt, wir müssen mehr lieben, Gutes tun. Über dieses persönliche Gerechtsempfinden ist er hinausgegangen und sagt, wir müssen mehr lieben. Und so bringt Jesus hier zurück in Matthäus 5, 40 bis 42 diese drei Beispiele von dem Gericht, wo jemand verbotenerweise das Untergewand nehmen will, ja, dann gib noch den Mantel. Vers 41, wo römische Soldaten damals das Recht hatten, einen Juden zu zwingen, eine Meile mitzugehen und Gepäck zu tragen. Sie waren ja Besatzungsmacht. Simon von Kyrene ist zum Beispiel, den man einfach zwingen konnte, das Kreuz zu tragen. Und das dritte Beispiel, da werden wir in Römer 12 noch kommen. Wenn jemand bittet, so weise ihn nicht ab, gib ihm. Wenn jemand dürstet oder hungert, dann gib ihm, wenn es dein Feind ist. Was bedeutet das vielleicht auch praktisch im Leben? Welche Situation hast du vielleicht gerade vor Augen? An der Kasse, du wartest schon sehr lange, möchtest schnell nach Hause, es drängelt jemand vor. Das ist nicht recht, keine Frage. Aber wie reagierst du? Bist du bereit, den anderen nicht nur vorzulassen, sondern ihm auch dann noch zu helfen, wenn ihm die Äpfel runterfallen? Oder bist du schadenfroh? Hat er verdient? Klammer auf, Sprüche 24, Klammer zu. Dir gegenüber wird jemand verbal ausfallend. Er wird laut, benutzt böse Worte, weil du angeblich was gesagt hast. Du hast es gar nicht gesagt. Die Anschuldigungen dir gegenüber sind Unrecht. Wie reagieren wir? Gehen wir direkt drauf los und sagen, nein, das geht so nicht, du spinnst ja wohl. Ja, das Recht hätten wir, das gerade zu stellen und je nach Sachlage ist das sicherlich auch notwendig. Da ist die Art und Weise dann fraglich. Willst du in dem Moment dem anderen so richtig ins Auswischen und sagen, so gehst du nicht mit mir um? Und freust dich vielleicht, wenn er nach dieser kleinen Eskalation irgendwo hängen bleibt, stolpert, gegen die Tür läuft? Klammer auf, Schadenfreude, Sprüche 24, Klammer zu. Oder bist du bereit, vielleicht sogar die Tür aufzuhalten. Ich glaube, dieses Denken ist uns zuwider. Mir ist es zuwider, wenn ich mich, Sascha Kriegler, so da sehe. Ich kämpfe für mich selber, für mein Reich, für meine Gerechtigkeit. Und da sind Denkweisen vorhanden, die so böse sind. Ich weiß nicht, wie es in dir aussieht. Aber wenn wir daran denken, wie gut Gott ist, und wenn er den anderen auch im Blick hat, wir haben es in Vers 45 ja dann gelesen, dass er nicht nur das Gute oder die Guten im Blick hat, sondern auch die Bösen, nicht nur die Gerechten, sondern auch die Ungerechten. Er ist für seine Feinde gekommen und gestorben, unser Jesus Christus. Wieso soll ich Rache üben? Mein Gott sagt, überlass das doch mir. Wieso soll ich mich darüber freuen? Mein Gott sagt, ich finde das böse. Oder wollen wir und können wir nicht lernen, in Gott zu ruhen, gelassen zu bleiben, wenn uns, ähnlich wie Bodelschwingen oder ähnlich unser Herr Jesus, solche Dinge widerfahren? Dass wir Weisheit von Gott bekommen und in den Momenten nichts sagen, nicht reagieren, nicht noch Öl ins Feuer des Konfliktes gießen. Und dann noch darüber hinausgehen und in den Momenten sagen, okay, ich möchte dir Gutes tun, wie auch immer das aussehen kann. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, das war eine Auslegung und Anwendung der Schriftgelehrten und Pharisäer. Den Nächsten lieben, das finden wir im Alten Testament. Den Feind hassen, naja, so haben sie gedacht. Alle, die nicht zum Volk dazugehören, müssten sie hassen. Aber Jesus sagt in Vers 44, schaut nochmal rein, liebt eure Feinde. Deutlicher geht's nicht. Betet für die, die euch verfolgen. Die lieben, die einen Böses tun, die einen ans eigene Fleisch wollen, die einen an Ego kratzen. Manche Handschriften fügen noch hinzu, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Tut wohl denen, die euch hassen. Das erfordert radikales Umdenken, oder? Kommt ihr auf der Arbeit Hass entgegen, dann was Gutes tun? Jesus sagt, ja, genauso. Zeigen die lieblosen und verachtenden Worte, dass jemand was gegen dich hat? Dann geh du auf ihn zu. Betest du für die, die dich beleidigen, die dich verfolgen, die Böses tun? Meistens denken wir gar nicht an die, oder? Oder denken an uns, dass wir da rauskommen, dass es uns gut geht. Jesus hat es anders gemacht. Der hat auch gebetet, aber der hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus hat bei seiner Steinigung, wo ihm Böses widerfahren ist, ganz ähnlich gebetet. Nach dem Vorbild Jesu. Und Paulus sagt, geschmäht segnen wir und verfolgt erdulden wir, weil wir für Christus leiden. Wofür beten wir? Wenn es die Feinde sind, vielleicht die, die Jesus Christus nicht kennen, wofür beten wir? Natürlich, dass sie doch auch diese Liebe erleben und erfahren, die Jesus Christus ihnen vorbereitet hat. Wir können dafür beten, natürlich, dass wir das ertragen können. Ja, vielleicht auch, dass es aufhört. Es ist völlig legitim, in Ordnung, darüber zu beten. Aber vielleicht können wir auch anders beten. Denn Gott möchte, dass wir diesen Druck erleben. Dass wir dadurch lernen, dass wir dadurch wachsen, dass wir dadurch reif werden. Dass wir dadurch feurige Kohlen auf dem Haupt des anderen sammeln. Wir kommen in Römer 12 gleich nochmal drauf zurück. Dass wir Zeugnis sein können. Ist das unser Gebet, dass diese Menschen Christus kennen und lieben lernen? Arbeitskollegen, Klassenkameraden? Ist das unser Gebet, dass wir einfach nur heil rauskommen? Oder treffen wir die Entscheidung zu sagen, Gott, ich möchte, dass sie dich kennenlernen. Und ich möchte ihnen dafür Gutes tun. Ich möchte Zeugnis sein. Und das erfordert radikalen Gehorsam auch, radikales Umdenken. Weil mein Herz ist nicht so gepolt. Das entspricht nicht unseren Gefühlen in den Momenten. Das entspricht nicht unserem Gerechtigkeitssinn, oder? So zu reagieren und zu handeln. Und darum brauchen wir das Wort, brauchen wir die Schrift, brauchen wir das Vorbild, wie es in Vers 45 heißt, ja, der Vater. Der Vater ist es, der genauso handelt. Er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er liebt alle Menschen. Und für diese ist er gekommen, um für sie zu sterben. Liebe deinen Feind, indem du über diese persönliche Gerechtigkeitssinnen hinausgehst und sagst, Jesus, ich fühle mich echt nicht so, aber ich bete für die und ich möchte dem Gutes tun, der mich gerade angehauen hat. Hilf mir, auch ein verändertes Denken zu bekommen, dass ich in diesen Momenten anders reagieren kann als bisher. Wo ich am liebsten die Faust gehoben hätte, wo ich am liebsten meinen Mund, und vielleicht haben wir es auch getan, direkt aufgemacht habe und direkt dagegen. Liebe deinen Feind, indem du über persönliche Gerechtigkeit hinausgehst. Und damit eng zusammen gehört zwangsweise der letzte Aspekt, was das auch konkret bedeutet. Liebe deine Feinde, indem du Böses mit Gutem erwiderst. Und damit zum letzten Abschnitt für heute in Römer 12. Wir werden einige Verse nur lesen, nicht den ganzen Abschnitt. 9 und die Verse 17 bis 21. Römer 12 beinhaltet so viele praktische Aufforderungen und so viele Anweisungen, ja Befehle. Erkennen wir hier, bei mir zumindest, an den Ausrufezeichen. Zwei Sätze in diesem Abschnitt 9 bis 21 enden mit einem Punkt, weil es Zitate sind. Alle anderen sind Aufrufe, was wir ganz explizit tun sollen. Wir lesen Römer 12, Vers 9 und 17 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Denn wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, ganz deutliche Aufforderungen an uns. Es geht hier um echte Liebe. Echte Liebe, alle Borussia Dortmund-Fans, leider nein. Echte Liebe ist nicht Borussia Dortmund. Echte Liebe ist ein freiwilliges, ein entschiedenes, ein willentliches Tun, dem anderen wohlwollend entgegenzutreten, gut zu ihm zu sein. Schau mal Vers 9. Wir haben beide Kategorien, beide Richtungen. Verabscheut das Böse, also verabscheut es, haltet es fern von euch, aber damit kein Vakuum entsteht, haltet fest am Guten. Das soll letztlich das sein, was uns prägen soll. Und am Ende heißt es sogar, das Böse durch Gutes ersetzen. Haltet fest an dem, was gut ist, was Gott möchte. Lasst ab vom Bösen. Suche den Frieden und jage ihm nach, so ist dieser Vers. Lasst ab vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach, Psalm 34, Vers 15. Und so sagt Paulus dann im Vers 17, vergeltet nicht. Macht nicht auf. Böses mit Bösen zurückgeben. Und das machen wir so oft, oder? In Diskussionen mit dem Ehepartner, Diskussionen untereinander, auf der Arbeit. Und da kommt ein so ein schiefes Wort und direkt zurück. Wir müssen uns rechtfertigen. Wir müssen das Unrecht, was uns widerfahren ist, gerade biegen. Wir müssen für uns einstehen. Und die Bibel sagt, tu das nicht. Das ist ein so einfaches Prinzip, aber so schwer umzusetzen. Es geht so schnell, dass wir dem anderen eins auswischen wollen, dass wir, wo wir provoziert werden, zurückärgern, dass wir, wo jemand uns ja ans Bein pinkelt, ich sag's gerne nochmal so, dass wir da vielleicht uns zurückziehen, Liebe entziehen, ignorieren. Wenn wir das tun, ist es Sünde. Wir vergelten das Böse mit Bösen. Keine Frage, das Erste ist auch nicht richtig. Aber warum tun wir so oft das Zweite? Und so eskalieren diese kleinen Meinungsverschiedenheiten und enden in größten Streitigkeiten, weil eine Sünde gegen die andere gehauen wird. Wir gehen falsch damit um. Deswegen ruft Paulus uns hier auf, tut das nicht. Und wenn wir so handeln, in Konflikten, in Streitigkeiten, dann haben wir die erste Regel für Konflikte vergessen. Der erste Aufruf in Konflikten ist so einfach zu merken. Gib Gott die Ehre. Um wen geht es denn? Geht es um den anderen? Geht es um mich? Gib Gott die Ehre. Das ist der erste Aufruf in Konflikten. Diese Denkweise sollte uns prägen, wenn wir irgendwie in eine Form von Konflikt oder Unrecht geraten. Gib Gott die Ehre. Denn so heißt es hier in Vers 17, was ehrbar ist vor allen Menschen. Darauf sollen wir bedacht sein. Was ist der Maßstab? So wie wir denken, was ehrbar ist, was gut ist? Nein, natürlich nicht, sondern Gottes Maßstab. Und damit können wir ihm die Ehre geben. Dass wir darauf schauen, wie unser Herr Jesus Christus alles für uns gegeben hat. Wie viel er uns vergeben hat. Wie der König diesem Knecht, der diese Schulden nie bezahlen konnte, in weiß gar nicht, wie der Stand war, jetzt nach Inflation, Milliardenhöhe, Millionenhöhe, Matthäus 18. Und der hatte dann noch Schulden, oder nee, der bekam noch von jemand anders Geld zurück, das war auch viel, aber irgendwo so ein Jahreslohn oder sowas. Und er fordert das ein. Wie viel mehr wurde ihm vergeben, wie viel wurde uns vergeben durch Jesus Christus, und wir fordern zurück und wollen, was dem anderen doch, wenn er gläubig ist, vielleicht auch vergeben wurde. Zahle nicht mit der gleichen Münze heim, sondern reiche die Liebesmünze entgegen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nehme eine aktive Rolle des Friedensstiftens ein. Das fängt bei mir an, bei jedem. Bei mir fängt es an. Das gibt Gott die Ehre, wenn wir da dem Ruf Jesu folgen, Matthäus 5, stiftet Frieden. Friedenstifter sind die, die Jesus sagt, die er gut heißt. Ich weiß nicht, mit welchen Worten genau in Matthäus 5. Aber das ist eine aktive Rolle, dass wir bewusst uns entscheiden, Frieden zu stiften. So viel an euch ist, dass wir alle Prinzipien der Liebe beherzigen und ranziehen und der Feindschaft keinen Raum mehr gewähren, dass wir Liebe üben, dass wir bei Unrecht erstmal hinwegsehen, dann praktisch Liebe üben, Gutes tun. Die Feinde. Alles Mögliche tun, was in unserer Macht steht. Und dann liegt es beim anderen zu sagen, ich will trotzdem nicht. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Vers 19 nochmal. Rächt euch nicht selbst, gebt Raum dem Zorn Gottes. Vertraue Gott diese Situation an, in der du lebst. Wir wollen lieber Rache nehmen, weil wir uns so Unrecht, in ein Unrecht gedrängt fühlen. Weil uns jemand quergekommen ist. Ich sage erstmal noch ich, vielleicht hast du ein ganz anderes Denken und du gehst ganz anders damit um. David ist ein sehr gutes Beispiel für dieses erneuerte Denken. Dieses erneuerte Denken, schlag mit mir mal Psalm 37 auf, wir müssen das einmal lesen, wie er das vertont hat und niedergeschrieben hat im Psalm 37. Wie er natürlich mit sich zu hadern hatte. Aber wir wissen, dass er in Kämpfen war, dass er in Kämpfen mit Saul war und dass er auch die Möglichkeit hatte, an Saul Rache zu nehmen. Hat er es getan? Nein. Wie könnte ich, wenn ich auf Gott blicke, wie könnte ich Rache nehmen? Und er hat das hier auch, ob es die Situation war, wo er Saul hätte töten können, auf jeden Fall sagt er im Psalm 37, die Verse 7 und 8, was ihn geleitet hat. Er sagt, sei still in dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn, lass ab den Grimm, entrüste dich nicht. Es führt nur zu weiterem Bösen. David lässt sich nicht von den Bösen überwinden, von den Ratgebern. Guck, jetzt hast du die Chance. Jetzt nimm dein Schwert, geh hin und töte ihn. Er hat seine Zuversicht nicht in sich selbst gesetzt, in seine Berater gesetzt, sondern in den Herrn. Alle anderen Wege führen nur zum Bösen. Und wenn uns jemand querkommt, führt jegliche böse Reaktion zu weiterem Bösen. Das ist das Prinzip, was die Bibel uns deutlich macht. Welche Herzenseinstellung haben wir beim Angriff auf uns? Wollen wir Rache üben, Schadenfreude zeigen, zurückkeifen, vielleicht sogar handgreiflich? Harre aus und vertraue die Situation dem Herrn an. Mein ist die Rache, ich will vergelten, sagt er. Und darum gibt Paulus abschließend zurück in Römer 12 noch Ratschläge und sagt, oder Beispiele, wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihm dürstet, dann reiche ihm was zu trinken da. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Das ist wie Jesus, der immer noch eine Schippe drauflegt und sagt, hey, wenn dein Feind kommt, ja, dann ertrage es nicht nur, nein, gib ihm, tue ihm Gutes. Weil das ein Zeugnis ist für deine Beziehung zu Christus, weil du diese Liebe erlebt hast, für dich in Anspruch genommen hast und weitergeben kannst. Feurige Kohlen auf dem Haupt sammeln, was bedeutet das? Das ist eine alte ägyptische Sitte. Jemand, der öffentlich Reue zeigen wollte, trug eine Pfanne mit glühenden Kohlen auf seinem Kopf. Und es repräsentiert seine Schande, seinen Schmerz, seine Schuld. Und er zeigt damit auch Reue. Also wenn du diese Dinge tust, ja, verlass dich. Verlass dich auf Gottes Liebe und folge diesen Dingen gehorsam, die er uns aufträgt. Setze alles daran, dem Frieden nachzujagen. Wünsche dem Angreifenden gegenüber nicht nur Gutes, sondern und vergelte nicht nur Böse mit Bösen, sondern tue sogar Gutes. Dann sammelst du feurige Kohlen. Er sät Hass, Feindschaft, Zorn, Lieblosigkeit. Aber durch deine freundliche, durch deine gütige, durch deine geduldige, durch deine liebevolle Art und Weise führt es ihn vielleicht oder sie zur Beschämung. Für den einen Schande und Schmerz, ein Zeichen seiner Schuld. Und vielleicht ist dein Umdenken vorhanden. Das gilt nicht nur für Feinde, sondern auch in den Streitigkeiten, die wir untereinander haben, die wir in den Ehen haben, die wir gegenüber den Kindern haben. Dass wir mit Liebe reagieren, mit Freundlichkeit reagieren. Trotzdem bereit sind, dem anderen zu dienen. Und nicht die Liebe zu entziehen, zurückzuweichen, wegzugehen. Auch das kann in manchen Situationen hilfreich sein, wenn man selber mit sich zu kämpfen hat und sündig reagieren würde. Aber der letzte Aufruf ist, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde, besiege das Böse mit Gutem. Dass Bitterkeit und Zorn, der vielleicht in uns aufsteigt, dass wir den durch die Kraft des Wortes und des Geistes, dass wir uns da verändern lassen. Und dass wir lernen, Rache und Mordgedanken im Herzen beiseite zu schieben und ein neues Denken zu haben. Wer von euch möchte denn diesen Sieg, wenn wir das Böse erleben und dann selber Böses tun? Das ist kein Sieg in Gottes Augen. Das ist ein sündiger, ein böser Sieg, wenn wir Böses mit Bösem vergelten. Aber Gott sagt, überwinde das Böse mit Gutem, besiege es, indem du bereit bist, Gutes zu tun. Auf diese Angriffe von Personen reagieren mit wortwörtlicher und praktischer Freundlichkeit. Ja, wir wurden verletzt. Ja, uns wurde Unrecht getan. Aber ich treffe die Entscheidung, weil ich die Grundlage habe, dass Gott mich liebt. Dass ich in ihm sicher bin, dass meine ganze Identität in Christus ist. Darum brauche ich nicht selber Rache zu nehmen, sondern kann den anderen lieben, auf ihn zugehen, obwohl der andere auf mich zukommen müsste. Dem anderen Gutes tun und fragen, wie ich helfen kann. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das haben wir gesehen in den letzten Wochen, haben uns immer wieder gefragt, ist Liebe mein Motor? Und ich möchte dir abschließend eine Frage stellen und ein paar Gedankengänge dazu durchgehen. Wo ist dein Motor der Liebe bereits ins Stocken geraten? Wo ist dein Motor der Liebe bereits ins Stocken geraten? Der Punkt, wo du vielleicht angesprochen wurdest, wo du merkst, oh, es hapert vielleicht noch am Fundament, ganz unten. Ich habe noch gar nicht diese persönliche Liebe Jesu Christi für mich in Anspruch genommen. Oder ich habe sie vergessen, verdrängt. Ich lebe nicht aus dieser Liebe. Sie ist gar nicht mein Fundament, sondern ich versuche es aus meiner eigenen Kraft. Oder hapert es vielleicht an der Voraussetzung für alle zwischenmenschliche Liebe, und zwar die Liebe zu Christus, dass wir in der Nähe zu ihm bleiben. Bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, bleibt in meinem Wort. Wie sieht deine stille Zeit aus? Wie sehr bleibst du in ihm? Wie sehr willst du ihm gehorchen? Ausdruck der nächsten drei Schichten der Pyramide. Vielleicht mangelt es an Liebe zu den Geschwistern. Ein Umgang, wo wir mit Worten beißen und fressen, anstatt dass sie Gutes bewirken und Gnade zur Erbauung innehaben. Wo ist dein Motor der Liebe bereits ins Stocken geraten? Die Nächstenliebe, derjenige, der Hilfe braucht, in deiner Familie, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, im Kindergarten, wo auch immer der Nächste sein kann. Stottert es da gerade? Mangelt es an Liebe zu den Feinden, wo wir so geprägt sind von Rachegedanken und Denkweisen der eigenen Gerechtigkeit, dass unser Herz voll ist, Böses zu erwidern? Ich spreche mal für mich und ich kann für mich sagen, In jeder Schicht sind Baustellen. Größere und kleinere. Dass ich mehr die Liebe Christi verstehen möchte und auch wenn wir gleich singen werden, die ist so groß, dass wir sie nie begreifen können und doch wollen wir doch mehr von ihr ergriffen werden, von dieser Liebe, dem Blick auf das Kreuz, Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Liebe weiter verstehen, dass ich Christus mehr lieb haben möchte, das ist doch mein Wunsch, oder? Ja, die Liebe untereinander zu euch, auch da ist Luft nach oben. Zu meinem Nächsten und zu meinen Feinden nun, ich möchte Gott bitten, dass er meinem Herz arbeitet. Und ich hoffe, du möchtest das auch, wenn du ähnlich denkst. Und ich kann nur dazu aufrufen, gemeinsam darüber zu reden. Tobias möchte Donnerstag auch eine Möglichkeit im Hauskreis dazu bieten, nochmal Austausch zu haben über die Predigt, über die Gedanken, über die Anwendungen. Wo hapert es, wo kann es praktisch besser gelingen? Wenn konkrete Fragen sind oder Probleme vorhanden sind, wo du dachtest, ja, da muss ich mal mit jemandem reden, dann geh auf jemanden zu, komm auf mich zu, lass uns drüber reden und weitergehen. Dass Gottes Kraft, seine Weisheit und er uns auch Motivation schenkt, Dinge wirklich anzupacken. Und damit endet diese Reihe um die Liebe. Es hat damit begonnen, dass Gott mir durch biblische Mathematik aufgezeigt hat, 5 minus 1 gleich 0, dass da noch große Baustellen in meinem eigenen Leben sind und dass er mich erinnert hat und mir selber Mut gemacht hat, diese zu durchdringen. Und ich bin nicht am Ende damit, sondern wir sind Schuldner bis zum Lebensende. Aber mir wurde es neu zu einem Herzensanliegen. Mich hat es gepackt und mich hat es vielleicht auch euch so ein bisschen angezündet, neu über diese Dinge nachzudenken. Mir sind Dinge klar geworden, ich habe an der einen oder anderen Stelle umdenken müssen, Buße tun müssen. Weil da Dinge sind in meinem Leben, die nicht so sind, wie Gott es sagt. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese Dinge, diese Reihe mitnehmen und nicht einfach nur bei uns ergehen lassen, sondern begeistert sind von unserem Herrn Jesus Christus und seiner Liebe. Dass wir sie als Fundament haben, der alles durchdringt in unserem Leben. Und dass wir immer Schuldner der Liebe bleiben, dass uns das so bewusst wird. Dass wir immer Bettler bleiben, so sagt es Martin Luther, immer abhängig sind von ihm, von seiner Liebe und diese Liebe aber auch lernen wollen, ihm gegenüber zu zeigen und anderen weiterzugeben. Amen.